Moin aus Hamburg, es ist Dienstag, der 4. März, Dienstag, das heißt Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Nils Fliessert und bei mir sitzt der Kollege
Lars Wichert. Moin, moin.
Moin, Lars. So, wir haben einen prall gefüllten Plan. Wir müssen viel besprechen. Es ist viel passiert seit der letzten Aufnahme und da müssen wir nochmal ran. Da müssen wir mal gucken, was alles passiert sind. Nicht so gute News und interessante News. Wir werden den, also, und dann werdet ihr gleich sehen, wie man das wohl so einordnet.
Alles diskussionswürdig.
Absolut. Das ist definitiv der Fall. Aber bevor wir damit loslegen, machen wir natürlich erstmal ein bisschen Werbung. Der Presenter der heutigen Episode ist Feels Like. Feels Like ist spezialisiert auf sogenannte Neurokomplexe für eine effektive Regeneration. Wenn ihr Profi-Triathleten folgt, zum Beispiel Patrick Lange, Rico Bogen oder Jonas Deichmann, dann kann das sein, dass euch diese Produkte von Feels Like schon mal untergekommen sind. Zum Beispiel der Muscle-Komplex, den man nach dem Training auf beanspruchte Muskeln und Gelenke aufträgt und damit die Regeneration beschleunigt. Wir haben das tatsächlich ausprobiert und können bestätigen, dass man unmittelbar nach dem Auftragen ein wirklich angenehmes Gefühl der Entspannung in den malträtierten Muskeln spürt. Das klingt total verrückt, hat aber einen wissenschaftlichen Hintergrund, denn Neurokomplexe basieren auf den Erkenntnissen der Neurowissenschaft. Folgendermaßen funktioniert das Ganze. Das Gehirn steuert Schmerz, Entzündung, Stress, Schlaf, also alles Dinge, die die Regeneration bei uns Athleten betreffen. Und die Haut ist über das periphere Nervensystem mit dem Gehirn verbunden und sendet direkte Signale. Und genau da setzt zum Beispiel der Muscle-Komplex an. Er aktiviert die behandelte Haut und signalisiert dem Gehirn, hier bitte für Entspannung sorgen. Bitte verspannte Muskeln lösen. Das funktioniert, weil Feels Like auf 37 sorgfältig aufeinander abgestimmte Wirkstoffe setzt und das zu 100%. Keine Füllmittel wie Wasser oder Alkohol, 100% Wirkstoff. Natürlich von höchster Qualität und mit unabhängig garantierter Anti-Doping-Sicherheit. Das überzeugt nicht nur uns und namhafte Triathleten, sondern auch zum Beispiel die deutsche Fußballnationalmannschaft und Top-Teams wie meinen ruhmreichen FC Bayern. Ihr solltet die Produkte von Feels Like auch unbedingt selbst mal ausprobieren und sehen, wie es wirkt. Und der erste Schritt dafür ist, dass ihr auf www.feelslike.sport vorbeischaut. Den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Und selbstverständlich haben wir euch auch einen Preisvorteil rausgehandelt, 10%. Den bekommt ihr mit dem Code CL10, alles zusammengeschrieben, C und L groß, CL10. Das ist der Code für 10% Preisvorteil. Alles übrigens komplett risikofrei, denn Feels Like bietet eine 100-Tage Zufriedenheitsgarantie. Also, ausprobieren auf www.feelslike.sport.
Ich habe erst gedacht, du kommst hier mit CR7 um die Ecke.
Nein, der ruhmreiche FC Bayern. CR7 auch.
CR7
früher
auch.
Vielleicht mal. Real Madrid nutzt es auch.
Okay.
Und fast super. Alle deutschen Nationalmannschaften, habe ich mir sagen lassen.
Okay.
Also weit verbreitet, nicht nur hier bei uns in der Redaktion und in der Triathlon-Welt, sondern auch in der großen anderen weiten Sportwelt. Ja, aus der großen Sportwelt und aus der Triathlon-Welt kam eine Nachricht nach der Aufnahme unserer letzten Folge in der letzten Woche, die natürlich auch von uns diskutiert werden muss. Imogen Simmons hat sich gemeldet, dass sie eine positive Dopingprobe abgegeben hat. Sowas ist natürlich immer erstmal, also ich finde, es gibt immer die beiden Reaktionen. Auf der einen Seite shocking, finde ich immer. Es gibt eine Dopingprobe im Triathlon. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer sagen, eine positive Probe bedeutet, da gibt es ein System, was kontrolliert und auch was findet. So, und jetzt müssen wir es aber mal eben einordnen. Was ist passiert?
Ja, was ist passiert? Imogen Simmons wurde im Rahmen der 73 Ironman 73 Weltmeisterschaft in Taupo getestet, sowohl vor dem Wettkampf als auch nach dem Wettkampf. Und bei einem Routine mäßigen Dopingtests hat sich halt herausgestellt, oder was heißt herausgestellt, kam auf jeden Fall heraus, dass sie auf ein Metabolit von dem Namen Ligandrol positiv getestet wurde. Nach ihrer Aussage nur in Kleinstmenge, also sie hat so beschrieben, dass es ungefähr so ist, wie wenn man eine Prise Salz in ein olympisches Schwimmbecken streut.
Was aber auch überhaupt, das kann viel sein oder wenig sein, das sagt erstmal überhaupt nichts aus, genau, finde ich. Aber ja.
Sagt erstmal nichts aus, so hat sie es dargestellt. Auf jeden Fall wurde sie eben beim routinemäßigen Dopingtest positiv getestet. Eben auf dieses Metabolit und damit steht sie dann quasi erstmal ja mit dem Rücken zur Wand, ganz klar ein positiver Test und musste sich jetzt oder ist an die Öffentlichkeit gegangen, hat halt mitgeteilt und dadurch, dass es ein schwebendes Verfahren ist und als Sportler eben die Beweislast auf der Seite des Sportlers liegt, das heißt, es ist nicht so wie beim normalen Tatverdacht, dass quasi ja die Polizei oder sonst wer eben sagen muss, warum man schuldig ist, sondern in dem Fall wird davon ausgegangen, dass man schuldig ist und dann ist der Sportler oder die Sportlerin dafür zuständig, um zu sagen, warum man denn nicht schuldig ist. Also sie muss jetzt irgendwie versuchen zu beweisen, dass sie nicht schuldig ist.
Genau, und dabei hat sie auch quasi ihre Sicht der Dinge und ihre Geschichte gleich mitgeliefert. Und darüber können wir gleich diskutieren. Da ging bei mir beim Lesen nämlich die Augenbrauen nach oben, als ich gelesen habe, okay, dass ihr langjähriger Partner tatsächlich, sie sagt, ohne ihr Wissen, Ligandrol eingenommen hat, um quasi seinen eigenen Körper zu stärken, also quasi zu dopen. Und das eben ohne ihr Wissen eingenommen hat und ohne ihr Wissen und hoffentlich auch ohne seins oder wahrscheinlich auch ohne seins, das ist eine Mutmaßung, an sie weitergegeben hat durch den Austausch von Körperflüssigkeiten.
Ja, soweit erstmal, also letztendlich ja auch schon ein bisschen erschreckend, dass quasi man als Sportler so weit gedrungen wird, da so ein bisschen sein Liebesleben offen zu legen, aber ja. Ja, wahrscheinlich in dem Fall so ein bisschen die Flucht nach vorn und auch direkt mit dem Aufzeigen, in welche Richtung es gekommen ist oder aus welcher Richtung es gekommen ist, wie sie sich damit eben ja positiv, wie sagt man, infiziert hat. Eigentlich ja nicht, aber
wie der Stoff in ihren
genau,
Körper
wie der Stoff
gelangt
in ihren
ist.
Körper kam. Letztendlich ist es quasi ein Produkt zum Muskelaufbau und der Knochendichte, jedoch quasi ohne diese Nebenwirkung von normalen anabolen Steroiden. Also es ist halt schon so, dass gewisser Muskelaufbau mit dem Produkt da ist und der wurde eigentlich dafür entwickelt, um quasi Muskelschwunderkrankungen zu bekämpfen. Genau, letztendlich anabole Steroide haben leistungssteigendes Potenzial, weswegen sie halt auf der WADA-Liste stehen, also auf der Verbotsliste der Welt-Anti-Doping-Agency. Und jetzt ist natürlich schon die Frage, wenn sie es wirklich für sich so weit eindämmen kann, dass es von ihrem Freund kommt oder von ihrem Lebensgefährten, dann muss man schon mal sagen oder ganz groß die Frage stellen, inwiefern es in dem Haushalt quasi wirklich Geheimnisse gibt, wenn der Freund solch ein Mittel einnehmen kann und auch dann eben über die Körperflüssigkeiten austauschen kann. Also da gibt es sogar Studien im Vorhinein, dass es der Fall ist, je nachdem, wie es eingenommen wird. Aber ja, das ist dann schon mal so die Frage, wie groß da wirklich die Basis ist.
Ja, genau. Ich meine, letztendlich ist das im Hause Simmons Privatsache, was sie machen und wer da was nimmt. Aber deswegen habe ich vorhin gesagt, so, das ist meine ganz persönliche Meinung. Ich habe da ein bisschen die Augenbrauen hochgezogen, weil ich es schon sehr, sehr, sehr verwunderlich finde, dass man als Partner von also sollte die Geschichte so gewesen sein, das weiß nur Immo Simmons, ob das der Fall ist. Aber ich finde es seltsam, wenn der Partner einer Profisportlerin selbst Dopingmittel einnimmt und damit seine Partnerin dem Risiko aussetzt, selber positiv getestet zu werden, wissentlich oder unwissentlich. alles, können wir alles nicht belegen, wird alles irgendwie in einem Prozess letztendlich untersucht werden und es wird festgestellt werden müssen, ob das schlüssig ist, was sie sagt. Sie hat gesagt, sie haben beide Haarproben abgegeben sofort, ihre sei negativ, seine sei positiv. Aus ihrer Sicht ein weiteres Indiz dafür, dass es eben ja diese Übertragung gegeben haben kann, dann eben in diesem Fall. Und sie führt weitere Tests ein, die um diesen positiven Tests herum stattgefunden haben, die ebenfalls negativ ausgefallen seien in ihrem Fall. Ja, also alles auf jeden Fall eine öffentliche Geschichte, eine ja unappetitlich, also deswegen habe ich auch gesagt vorhin, es ist einfach auch Privatsache, ne? Und ja, ich meine, was mir dann macht, also es ist ja vollkommen ihr Ding, eben bis auf diese eine Teil, und das muss sie auch als Profisportlerin, keine Ahnung, wie sie das jetzt, aber sie muss das ja dann jetzt mit veröffentlichen, wenn das die Wahrheit ist. Dann ist das aber eine Herangehensweise, die ich sehr, sehr seltsam finde. So.
Also, definitiv. Also es gibt, finde ich, so schon mal zwei Punkte, die man auf jeden Fall so ein bisschen betrachten muss. So wie du sagst, wenn quasi im Haushalt lebende Personen Dopingmittel verwenden und genau aus diesem Grund Dopingmittel verwenden, also wir können ja jetzt nicht sagen, ob er gesund ist oder ob es medizinisch eingenommen wurde. Ja. Es ist ja auf jeden Fall erstmal so Fakt, dass er es eingenommen hat, um eben da einen Muskelaufbau zu haben. Wenn es jetzt so ist, dass es wirklich medizinisch impliziert ist, dass es eventuell sogar verschrieben ist, dann würde sie wahrscheinlich davon wissen. Und dann ist es wiederum ein Punkt, dass man damit wahrscheinlich dann auch nochmal insgesamt anders umgehen muss. Und dann ist da wahrscheinlich auch nochmal eine gewisse Sensibilisierung noch stärker vorhanden. Und das zählt ja für alle quasi medizinischen Produkte, die auf der Dopingliste stehen. Da muss, glaube ich, einfach so weit im Haushalt quasi die Sensibilisierung da sein, dass quasi Hochleistungssportler und Sportlerinnen einfach komplett geschützt sind. Also ja. Fakt. So. Und wenn es quasi nicht medizinisch impliziert ist, dann ist es ja ganz klar für ihn in dem Sinne auch ein Dopingmittel und kein Medikament mehr, weil er es nicht per se braucht. Ja. Und das wiederum stellt, finde ich, dann noch größere Fragen auf. Und wir lassen es eben einfach mal so im Raum stehen. Wenn man sich jetzt ihre Erklärung anhört, finde ich auch, ich meine, man hat schon extrem viele Erklärungen gehört, hört immer wieder neue Erklärungen. Das ist hier jetzt natürlich eine Erklärung, die schon in den Privatbereich reingeht, die man vielleicht noch nie so richtig gehört hat. Ja. Wenn man sich jetzt das erstmal nüchtern anguckt, sie sagt, sie hat eine Haarprobe abgegeben, quasi negativ ist, wurde im Zeitraum von 30 Tagen quasi dreimal getestet oder so knapp 30 Tagen. Zwei davon negativ, eine positiv. Es stellt sich dann halt so die Frage, warum ist seine Haarprobe positiv, wenn quasi die anderen beiden Proben von ihr negativ sind und es quasi nur in einem kurzen Zeitraum übertragen werden konnte? Also das…
Who knows? Ich kenne mich nicht so gut aus.
Genau, das sind dann schon wieder alles merkwürdige Sachen. Aber auf jeden Fall, finde ich, zeigt dieser gesamte Fall auch schon nochmal, wie gefährlich es eigentlich ist oder wie hoch das Risiko für so einen Hochleistungssportler ist. Sich aus Versehen zu dopen oder generell.
Wir nehmen einfach mal an, weil das ist vereinfacht, ihre Geschichte stimmt. So, ne? Dann ist es tatsächlich aber auch eine, wo man sagt, du hast es eben angesprochen, man hat schon immer auch haarsträubende Geschichten gehört und wir erinnern uns an Rodriguez mit den Eiern und dem verseuchten Hühnchenfleisch.
Die Pflaster.
Und Alberto Contador und was ich, keine Ahnung, da war das Steak aus der Heimat und die verseuchte Zahnpasta und weiß was ich. Also es gibt unfassbar viele Geschichten, aber wir nehmen einfach mal an, dass sie stimmt, weil das Ding ist, es gab ja auch in der ARD dazu tatsächlich auch Beiträge, dass eben dieses Übertragen von Dopingmittel per Handschlag sozusagen, also mutwillig, selbst das ja auch möglich ist. Ne? Das wurde ja nachgewiesen. Und ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass Patrick Lange auf Hawaii gesagt hat, dass er vor sowas auch zum Beispiel Angst hatte, dass er, nachdem er sich ja sehr, sehr weit aus dem Fenster schon zwischenzeitlich gelegt hatte mit diesem Fall in Texas, wo es halt um seinen abhanden gekommenen Sieg ging, der ihm dann nachträglich zuerkannt wurde aufgrund der positiven Dopingprobe seines Kontrahenten, dass er wirklich gesagt hat, in gewisser Weise Angst hatte davor, dass ihm jemand mal sowas anhängen könnte. Und das ist ja irre. Da kann kannst du ja paranoid werden.
Kannst du komplett paranoid werden. Also es ist ja wirklich in diesem Bericht schuldig, wie ein Sportler ungewollt zu dopern oder wie Sportler ungewollt zu dopern werden können, war eine einstündige ARD-Dokumentation und da wird halt wirklich nachgewiesen, dass quasi so eine Wischinfektion, kann man fast sagen. Also dass quasi so ein leichter Hauch von Berührung quasi mit Steroiden an der Haut zur Verunreinigung führt und gleichzeitig
zur positiven Probe.
Genau, zu einer positiven Probe. Da muss man natürlich immer sagen, dass man da jemanden ja nicht unbedingt nur Böswilligkeit unterstellen will, aber nur mal angenommen, man ist irgendwie, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund geht Patrick Lange jetzt ins McFit trainieren, macht Krafttraining. Also man muss sich ja nur sowas vorstellen.
Oder irgendwo anders hin.
Oder irgendwo anders.
McFit hat damit nichts zu tun.
McFit hat damit nichts zu tun, aber greift eine Hantelstange, wo vorher jemand quasi mit seinen Händen angefasst hat, der für sich dopt, zack, könnte er eventuell sogar einen positiven Test bekommen. Also das ist wirklich schon richtig hart und es sind natürlich dann nicht nur solche Fälle, sondern es gibt ja auch immer wieder Fälle, eben wie du sagst, mit dem Fleisch und das ist ja auch nachweislich so. Es wird leider zu häufig jetzt so ein bisschen schon in einigen Fällen als Ausrede verwendet, aber das war auch in der ARD-Dokumentation, dass quasi Urlauber aus China quasi einmal getestet worden sind und da wurde ganz klar deutlich, dass ein Großteil der, die quasi aus dem Urlaub kamen, auf Clenbuterol positiv getestet worden sind. Also es sind einfach so Sachen, da muss man dann ja schon überlegen, in welchen Ländern man unterwegs ist, was man konsumieren kann, wo das Risiko sehr hoch ist, aber nichtsdestotrotz, gerade wenn man auch noch ein vehementer Verfechter von dem Ganzen ist und da seinen Finger auch vielleicht auf andere zeigt, dass man da noch paranoider durch die Gegend läuft, als man es als Profisportler teilweise eh schon machen muss.
Ja, nun ist der Fall bei Imogen Simmons natürlich auch deswegen vielleicht auch brisanter, weil sie einfach sehr gutes Jahr hinter sich hat. Ne? War Vierte bei der Ironman 73 WM, bei den T100 in London auf dem Podium gestanden, war Zweite in San Francisco, war sie Vierte. Das sind natürlich echt gute Ergebnisse und das macht ihren Fall natürlich auch nochmal prominenter als jemanden, der wirklich aus der Versenkung, oder nicht aus der Versenkung, ist falsch, aus dem Nichts quasi auf einmal Patrick Lange in Grund und Boden gelaufen hat. Und wenn man dann so ein bisschen in die Kommentare reingeguckt hat, da konnte man auch sehen, dass der eine oder andere Profikollege ihr nicht unbedingt beigesprungen ist.
Ja, ein positiver Test ist ein positiver Test, egal wie er jetzt erstmal zustande gekommen ist. Und da ist natürlich auch immer die Frage, inwieweit jetzt da durchgegriffen wird, damit dieses ganze System nicht ins Wanken kommt. Also ich finde, das ist eigentlich auch immer noch für einen Profisportler, der in derselben Sportart unterwegs ist oder auch quasi so ein bisschen über den Tellerrand guckt, immer so die Frage, wie jetzt damit umgegangen wird.
Ja.
Also das große Problem ist ja, wenn sie jetzt einen positiven Test hatte, egal ob sie jetzt dafür schuldig gesprochen wird oder egal, ob sie dafür schuldig ist oder ob es versehentlich quasi zu ihr kam, ist es die Frage, ob man nicht eine Sperre aussprechen muss, weil ansonsten wird es im Nachhinein so sein, wenn dann wieder ein ähnlicher Fall kommt, dann kann man sich immer wieder darauf berufen und dann wird wahrscheinlich so dieses gesamte Anti-Doping-System komplett auseinanderfallen, weil jeder irgendeine Ausrede finden kann, jeder was finden kann, wie es dann doch abgewendet wird. Und dann ist so die Frage, ob man überhaupt noch Tests durchführen muss oder ob wir da alle bei den, was waren das für Games, wo man dopen darf, da starten.
Ja, oh Gottes
also das
Willen,
ist dann, noch mal eine ganz andere Geschichte.
Ja, genau, du sagst es, ne? Also wenn quasi die Begründung, habe ich mir beim Sex eingefangen, wenn das zieht, um einen als unschuldig quasi dastehen zu lassen, dann wird es schwierig. Dann ist es tatsächlich wirklich, es ist so, wie du gesagt hast, das wird das komplette System ins Wanken bringen. Und wenn es so ist, dass sie die Wahrheit gesagt hat und so bitter es für sie ist, wird sie, wieder persönliche Meinung, eigentlich um so eine Sperre nicht drumherum kommen können, weil das einfach sonst einen Präzedenzfall erzeugen würde.
Ja,
ich bin jetzt kein Jurist, aber so würde ich es sehen.
Na, das ist schon wieder ein bisschen schwieriger zu sagen, ob es wirklich dann zu so einem Präzedenzfall kommt, weil wenn man sich einmal so ein bisschen in Richtung andere Sportarten umschaut, dann, ich meine, die chinesischen Schwimmer nachweislich viele positiv getestet, 2 Dutzend, da wurde keiner gesperrt. Mit Jannik Sinner haben wir den Weltranglisten-Ersten im Tennis, und der konnte seine Sperre aktuell, ja, eigentlich auch von einer 2-jährigen Sperre mindestens auf eine Minisperre von 3 Monaten so legen, dass er sogar die Grand Slams spielen kann. Also ja, ist immer so die Frage, schafft man einen Präzedenzfall oder versucht man da auch einfach ganz normal die Regularien walten zu lassen? Aber nichtsdestotrotz, und so schlimm es wahrscheinlich für den Sportler ist, muss da durchgegriffen werden.
Ja, wir werden das beobachten. Das kann sich natürlich ewig lange hinziehen, wie wir jetzt gerade im Fall Pechstein, der sich gerade, glaube ich, heute oder gestern mit einem Vergleich geendet hat, nach 16 Jahren oder so, kann das sein?
Ja,
wobei, also seit Jahren, viele Jahre, vor vielen, vielen, vielen Gerichten hat es jetzt, also ganz andere Baustelle, aber da hat es jetzt in einem Vergleich geendet. Ich meine nur damit, es kann sich hinziehen, bis sowas entschieden wird.
Wobei, bei ihr ging es nicht mehr um den positiven Test, sondern glaube ich um andere Sachen. Ne?
Genau, da ging es darum, ob das in einer Sperre hätte resultieren dürfen oder nicht.
Genau, da ging es dann, glaube ich, um Sponsorengelder und alles weitere.
Aber, ja, Schadensersatz letztendlich.
Also keine Frage, was da alles mit dranhängt. Also ich meine, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Efi Sachenbacher-Steele, ehemalige Langläuferin und Biathletin, damals bei den Olympischen Spielen positiv getestet worden. Sie konnte es auch direkt beweisen. Auf jeden Fall ist herausgekommen, dass es ein chinesischer Kräutertee war, wo die Sachen drin waren. Aber man ist gebrandmarkt, geht man wahrscheinlich komplett durch die Hölle. Wenn man dann nochmal irgendwie Fuß in dem Sport fassen will, wird es wahrscheinlich auch schwierig teilweise.
Alleine schon deshalb, weil jeder sagen muss, wie wir jetzt auch, falls die Geschichte stimmt, ob die Geschichte stimmt, wir können es nicht sagen. Alleine das muss unheimlich zermürbend sein.
Ja. Ne?
Das, und dann, ich meine, wenn dann noch dein komplettes Privatleben offenlegen musst und.
Naja, wie schlimm ist es für dich? Du, also wenn es wirklich so sein sollte, dass sie unschuldig ist, muss sie immer dagegen ankämpfen. Also sie hat ja diesen Stempel jetzt einfach drauf. Der geht ja nicht mehr weg. Selbst wenn es jetzt so sein wird, dann, ja, wie hoch ist die Glaubwürdigkeit?
So ist es. Ja, wie gesagt, wir werden das natürlich weiter begleiten. Bin gespannt, wie das weitergeht. Was das auch für die Saison bedeutet. Das behalten wir im Auge. Und wir müssen gleich noch über noch eine keine gute Nachricht aus der Triathlon-Welt reden, aber bevor wir das machen, machen wir nochmal einmal Werbung. Ihr kennt das. Ihr seid unterwegs als Triathlet zu einem Rennen oder ins Trainingslager und wollt zum Beispiel am Flughafen ins WLAN einloggen. Ihr müsst unbedingt irgendwas rausfinden. Ihr müsst nochmal eure Tickets, was auch immer. Ihr kennt das. Unsichere Netzwerke heißt das Stichwort und man hat immer so ein ungutes Gefühl, wenn man sich da einloggt. Unser heutiger Präsenter kann euch diese Last nehmen. NordVPN ist nämlich unser Partner und als Kunde von NordVPN seid ihr in einem virtuellen privaten Netzwerk unterwegs. Der komplette Datenverkehr wird mit einem Tunnel verschlüsselt und die IP-Adresse, also die Online-Identität, bleibt verborgen. Hacker haben so praktisch keine Chance mehr, eure Daten an öffentlichen Hotspots abzugreifen. Das ist die eine Seite, die Sicherheit. Außerdem hilft dir NordVPN aber, wenn du aus dem Ausland zum Beispiel auf deine heimischen Inhalte zugreifen willst, wenn du um die Welt reist. So zum Beispiel, du bist im Trainingslager. Das ist immer das für Triathleten das naheliegendste Beispiel. Man ist im Trainingslager. Und du kannst da vor Ort ganz einfach deine Inhalte nutzen, die dir auch zu Hause zur Verfügung stehen. Nämlich über NordVPN. Für uns Sportfans können das zum Beispiel Streamings sein von Wettkämpfen, die man auf keinen Fall verpassen will oder. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut ihr am besten auf nordvpn.com/Trimark vorbei. Trimark zusammengeschrieben. Dort bekommt ihr nämlich ein tolles Angebot mit starken Rabatten und 4 Extra-Monaten, wenn ihr abschließt. Und ihr könnt das völlig risikofrei tun, denn es gibt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also probiert's mal aus. nordvpn.com/Trimark und dort starke Rabatte und 4 Extra-Monate sichern. Ja, ich habe es gesagt, wir kommen nicht drum rum. Weitere schlechte Nachrichten aus der Triathlon-Welt. Wir haben auch noch gute heute, aber eine schlechte, ja, was heißt das? Hat mich so ein bisschen, als ich das gestern gesehen habe, war ich echt so ein bisschen niedergeschlagen und gleichzeitig interessiert, was erzählt wird. Lange Rede, kurzer Sinn, Sam Laidlaw hat sich nach längerer Zeit mal wieder geäußert. Wir haben es hier schon besprochen, es kam so aus dem Nichts ein Post, so, mir geht's schlecht, ich bin gesundheitlich angeschlagen und kann eigentlich nichts machen und so weiter. Aber die Details kannte man nicht. Es hieß gesundheitliche Probleme, alles steht in Frage, kann er überhaupt so weiter. Und jetzt hatte sich Sam Laidlaw gestern wieder gemeldet, erst gleichzeitig per Instagram mit einem Post und eben einem längeren Video, das auch sehr, sehr aktuell aufgenommen wurde, wo er quasi von wenigen Tagen zuvor redet und er einfach mal dargelegt hat, wie es ihm geht und was er hat, kann man nicht sagen, das ist nämlich immer noch bekannt, aber mit welchen Folgen er zu kämpfen hat.
Genau, also letztendlich ist es bei ihm so ein bisschen wie die Suche der Nadel im Heuhaufen. Also er sagt immer, dass er ja extrem schlapp ist, es mal funktioniert und dann irgendwie in einer Einheit, in der er sich erst gut fühlt, zieht es komplett den Stecker, sodass er da überhaupt nicht mehr weitermachen kann. Es wird jetzt von ihm so ein bisschen darauf zurückgeführt, dass eventuell ein Elektrolytungleichgewicht in seinem Körper herrscht, was auf Hawaii quasi entstanden ist, weil er da beim Ironman Hawaii irgendwie, ich glaube, eine Verpflegungsstation ausgelassen hat, dann bei der nächsten übermäßig nachgefüllt hat. Und übermäßige oder zu hohe Natriumzufuhr auf einmal kann halt zu diesem Elektrolytungleichgewicht kommen. Und wenn das dann halt eventuell auch auf eine Schwäche der Niere oder der Leber trifft, oder dann kann es so sein, dass quasi dieser Abtransport oder das Verarbeiten der Natrium nicht mehr ganz funktioniert. Und dadurch kann es sein, dass halt durch die Elektrolytverschiebung komplette Leistungseinbrüche sind. Nicht nur im Rennen, sondern dann quasi auch im Nachgang, weil so eine Elektrolytverschiebung muss nicht heißen, dass es dann direkt abgebaut wird und wieder alles fein ist. Und zudem sagt er, dass er quasi eine Virusinfektion hatte. Und das könnte ja so ein bisschen damit hineinspielen, dass quasi der ohnehin schon geschwächte Körper da nochmal deutlicher geschwächt wird durch die Virusinfektion und dadurch eben eins zum anderen führt.
Ja, ich habe es eben so, ja, vielleicht ein bisschen blöd gesagt, aber so fasziniert dazugehört, weil ich extrem viel gelernt habe dabei in dem Video und auch wirklich gedacht habe, so, hä, das gibt's? Dass er quasi wirklich jetzt durch dieses einmalige, wirklich ans Limit ranpushen, und er sagt irgendwie letztendlich, habe sich auf Hawaii, und das hätte er noch nie so quasi gesagt und nicht so das so offensiv vertreten, aber in einer herausragenden Form befunden. Also es hat nicht irgendwie damit zu tun gehabt, dass er das nicht handeln konnte, sondern er sei irgendwie in fantastischer Form gewesen. Aber du hast es angesagt, auch, dass ihm das auch nicht zum ersten Mal passiert ist. Und dann hat er auch dieses Beispiel genannt, damals von Lanzarote, und das ist mir erst wieder eingefallen, dass er da damals tatsächlich in sehr, sehr guter Ausgangsposition und ich glaube auch fantastischer Zeit, in der er da unterwegs war, dann auf einmal der Körper dicht gemacht hat. Und er beschreibt das so, das ist nicht wie ein Hungerast oder so, wo man sagt irgendwie so, oh, das kennen wir alle, ne? Die Energie ist weg und so weiter. Und dann merkt man, das ist ja auch dieses unangenehme Gefühl. Er beschreibt das tatsächlich so, dass, und das kann quasi zu jeder Zeit der Belastung auftreten, schon nach wenigen Minuten oder auch erst nach einer Stunde, und er sich eigentlich gut fühlt, selbstbewusst fühlt, die Einheit durchziehen zu können, und dann ist es jemand, als wenn ihm jemand den Stecker rauszieht und sein ganzer Körper ihm signalisiert, nicht mehr bewegen, auf gar keinen Fall, einfach aufhören. Und das ist natürlich extrem zermürbend und sehr bewundernswert, finde ich, wie er jetzt damit umgeht und das öffentlich macht, weil das hat er auch beim letzten Mal gesagt, er hat das Gefühl, dass er seinen Fans das schuldig ist, quasi von sich hören zu lassen. Aber er jetzt quasi seit Monaten mit dieser Situation kämpft, es ist tatsächlich auch, alle Register zieht jetzt, was Untersuchungen, Diagnostik und so weiter angeht, und auch da wieder was gelernt irgendwie. Sie haben dann versucht, also wie gesagt, dieses vermutete, diese Elektrolytverschiebung, dass die dahinter steht, aber was es genau ist, ob es von den Nieren oder von der Leber kommt, dass das erst überhaupt noch rausgefunden werden muss, und dass aber eben diese Viruserkrankung, die nicht vorher nicht da war, quasi jetzt durch eine Lichttherapie erst zum Durchbruch gebracht wurde. Das fand ich auch total spannend, dass das in ihm geschlummert hat und dass diese Virusinfektion jetzt aber wiederum verhindert, dass man dem wahren Grund auf den Boden gehen kann. Und was er nicht noch alles erzählt hat, dass sie festgestellt haben, dass er praktisch keine Schweiß Produktion mehr hatte, dass sie das versucht haben zu provozieren und es nach mehreren diesen Lichttherapie-Ansätzen er plötzlich angefangen hat zu schwitzen, mehrere Liter, so, und es vorher aber einfach gar nicht geschwitzt hat. Und das also wahnsinnige Dinge, die da passieren und die sehr, sehr beängstigend sein müssen.
Ja, und bei den ganzen Untersuchungen hat sich dann halt herausgestellt, auch bei Blut- und Urinanalyse, dass quasi so hohe Calciumkristalle gezeigt hat, was halt so ein bisschen auf diese Nierenproblematik hinweist oder hindeuten kann. Deshalb ist da halt schon so die Überlegung, dass da was mit der Niere ist. Ja, aber letztendlich geht es jetzt wirklich darum, dass man eben mit den Spezialisten wie den Nephrologen oder so, wo es halt wirklich darum geht, die Organe zu untersuchen, eben irgendwie auf die Ursache zu stoßen und da dieses Ungleichgewicht und auch den Virus irgendwie so weit in den Griff zu kriegen, dass er da halt wieder trainieren kann. Letztendlich ist es ja nicht nur das Training, sondern auch die gesamte Regeneration. Das heißt, wenn er jetzt vielleicht mal eine normale Einheit machen kann und die gesamte Regeneration gestört ist, dann ist da auch keine Leistungsentwicklung vorhanden.
Ja, und was heißt das jetzt für Sam Laidlaw? Ein großes Fragezeichen, ne? Vor allen Dingen hinter dieser Saison. Er guckt dann schon sehr weit nach vorne, aber eigentlich, ja klar, hat er seine Saisonziele schon ausgemacht und hat auch gesagt, schon bei welchen Rennen er starten will. Das muss man alles mit einem riesen Fragezeichen versehen, weil der sagt selber, er weiß nicht, ob er quasi in einer Woche oder in Monaten erst wieder gesund wird. Das steht halt völlig in den Sternen. Und was er noch gesagt hat, ist, dass er quasi ja irgendwann jetzt in diesen Tagen, wer weiß, vielleicht jetzt gleich irgendwann, eine Entscheidung hinsichtlich des Ironman Südafrika treffen muss. Ne? Da wollte er eigentlich seine Validierung abliefern. Macht das Sinn? Er sagt selbst wenn es klappt und er da an den Start gehen kann, auf jeden Fall nicht in der Form, um irgendwas reißen zu können. Boah. Schwere Entscheidung.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Ironman Südafrika ein Ticken kürzer ist, gibt es ja auf jeden Fall, wenn man sich das Schwimmen anguckt.
Das hilft ihm nicht, schwimmen kann er ja.
Ja. er hatte ja auch den Sevilla-Marathon geplant, den musste er absagen. Jetzt Ironman Südafrika und Challenge Salou stehen halt wirklich zur Debatte und sind extrem fraglich. Und so dieses Hauptziel, das immer noch dasteht, das ist halt die Titelverteidigung in Nizza. Dafür braucht er aber halt schon irgendwie so eine Qualifikation und wie du eben sagst.
Validierung, ne?
Genau, also er sitzt halt irgendwie so auf diesen heißen Kohlen und muss auf diese Diagnose warten, die eben überhaupt nicht klar ist, weil dieser Befund kann eben, wie du auch schon gesagt hast, entweder Wochen oder Monate dauern, bis er eben dann auch wieder vollständig trainieren kann.
Naja, und vor allen Dingen weiß er ja auch noch gar nicht, was es ist. Also ob dass dann quasi alles gut ist und ob man dann wieder trainieren kann, steht alles völlig in den Sternen. Ne?
Genau, und da er kommt halt dann so im weiteren Teil noch hinzu, dass er halt auch ganz offen über seine Frustration spricht, also dass er halt keine klare Diagnose hat und er halt auch nicht so richtig weiß oder was halt so an ihm nagt, weil er nicht weiß, wann er wieder hundertprozentig einsatzfähig ist.
Ja, und also. Was ich auch krass fand, dass er sagt, er hätte lieber irgendwie einen Ermüdungsbruch oder irgendwas, so was man sehen kann, wo er einfach sagen kann, ja, das ist durch. Fertig. Und dann machen wir das wieder heile und dann geht's wieder los. Ne? Aber diese komplette Ungewissheit, nicht zu wissen, in welche Richtung. Er macht zwar natürlich in seiner eigenen Art dann darüber Witze, falls es jetzt mit dem Triathlet nichts mehr, ich kann es nicht mehr, guckt es euch selber an, was er für sich selber für Karriereweg dann noch vorsieht. Aber das kann man hier nicht wiederholen. Das ist ja ein Jugendpodcast.
High Rocks hat er ja auf jeden Fall schnell wieder an den Nagel gehangen.
Ja.
Also das wird nichts.
Genau, also deswegen, er macht selber Witze drüber, aber das ist, eine krasse Situation von einem, der ja alles rausgetan hat auf Hawaii und jetzt dafür die Quittung kriegte.
Ja, auf jeden Fall eben auch ein gewisses Risiko, was man vielleicht nicht immer so mit auf dem Schirm hat, dass eben gerade so eine viel zu hohe Natriumzufuhr, wie es eben im Triathlon teilweise ist, fast alle Produkte haben quasi Natrium mit dabei, auch häufig hoch. Höher dosiert, damit da eben möglichst so die Gefahr von Krämpfen etc. eben ausgesetzt wird. Aber wenn halt einmal so eine übertriebene Menge gekommen wird und genommen wird und dann eben auch noch in der Kombination mit der Hitze, sind es halt Punkte, die halt da mit reintreffen. Und dann,
aber das ist echt interessant, weil ich habe zum Beispiel, mein Stand war tatsächlich auch irgendwie so, man kann eigentlich fast nicht überdosieren. So.
Genau, also es ist letztendlich ist es so, dass es schon schwer ist, wahrscheinlich das gesamte System zu überdosieren. Das Problem ist aber, wenn eben es so ist, dass gewisse Vorerkrankungen oder gewisse Mechanismen nicht hundertprozentig funktionieren, wie eben die Niere, dann ist es schon so, dass es relativ schnell passieren kann, dass wenn einmal eine zu hohe Zufuhr kommt, dass dann quasi so dieser Schalter und so ein Elektrolyt-Ungleichgewicht passiert. Das Ganze kann ja zum Beispiel auch passieren bei einer Hyperthermie, also wenn man quasi überhitzt. Das ist ja auch wirklich so eine Sache, bei der man extrem aufpassen muss. Und da ist es ebenso, wenn quasi einmal dann die Körperkerntemperatur zu hoch geht und man quasi in diesen Bereich kommt, der wirklich kritisch ist, dann kann es da auch absolut zu Elektrolytungleichgewichten kommen und halt zu Langzeitfolgeschäden bis hin zum Tod. Also das quasi bei so einer Überhitzung. Deswegen sind so die Maßnahmen, die quasi im Nachhinein im Ziel getroffen werden, extrem wichtig. Sam Laidlaw war ja auch auf Hawaii im medizinischen Zelt und da in Behandlung. Aber wenn da halt in dem Maße nicht richtig reagiert wird, dann kann es schon Probleme geben.
Ja, also bleibt einem nichts anderes zu sagen als gute Besserung. Im einfach, dass er wieder auf die Beine kommt. Und ich finde es natürlich auch für die Saison ist es natürlich für ihn, für die ganze Triathlon-Welt spannend, wenn er da wieder reinkommt. Aber er sagt selber, und das ist natürlich ganz klar, sein Fokus ist 100% gesund werden und dann mal weitergucken und dann sehen, wohin die Reise geht sportlich.
Ja, das ist ja der Punkt, wo wir schon drüber gesprochen hatten. Also ich glaube auch, so ein Start in Südafrika ist, ja, gerade unter den Umständen, wenn er es nicht irgendwie hand- oder handeln kann und nicht weiß, wann es passiert, ist das ja eigentlich so ein Himmelsfahrtkommando.
Ja, nicht fast ausgeschlossen. Ja. Also, ja, und dann passiert nämlich genau das, was wir gesagt haben. Dann guckt man auf den Rennkalender und dann wird man sagen so, ja, was kommt denn dann für mich in Frage?
Wo kann ich mich qualifizieren? Wo sind überhaupt noch Plätze frei? Wenn man sich die Ironman Pro Series Rennen anguckt, da ist es auf jeden Fall so, dass ja bei vielen es schon schwer ist, überhaupt noch reinzukommen.
Genau, aber ich glaube, das muss er, glaube ich, ja nicht, ne? Helfen wir ihm auf die Sprünge.
Er müsste kein Ironman Pro Series Rennen
machen. Nee, aber er muss sich auch nicht qualifizieren, sondern nur validieren, weil er noch mit seinem Titel sozusagen noch eine von diesen, das ändert sich ja oder hat sich geändert, aber das ist noch die Altlast sozusagen.
Die Altlast, auf die er bauen kann, genau. Aber letztendlich braucht er dafür ja auch eine Langdistanz, um sie zu validieren.
Ja.
Klar, braucht er kein Ironman Pro Series Rennen, sodass da bei einigen Rennen auf jeden Fall noch leichter ist, reinzukommen, aber wenn er eventuell sogar dahin schielt, ein Ironman Pro Series Rennen zu machen, dann wird es natürlich auch schwieriger, da eventuell noch einen Startplatz zu kriegen.
Ja, ein paar sind noch offen, aber das haben wir hier auch schon thematisiert, ne? Es wird enger mit den Terminen. Aber jetzt reden wir mal über was Positives. Es hat nämlich wieder Triathlon stattgefunden tatsächlich. Der Ironman Neuseeland, kein Ironman Pro Series Rennen, aber immerhin ein Ironman Rennen stattgefunden. Ja, für die Details, wie das Rennen ausgegangen ist und so weiter, könnt ihr auf trimark.de nochmal nachlesen. Da haben wir den Rennbericht dazu. Ich glaube, die große Nachricht, die so hängen geblieben ist, Joe Skipper ist zurück. Also er hat nicht gewonnen, er ist Zweiter geworden, aber der hat ja nun auch eine jetzt machen wir es doch noch komplett, Mike Phillips hat gewonnen bei den Männern und bei den Frauen hat gesiegt, jetzt muss man eben Reagan, wie wird es ausgesprochen, ich weiß es nicht, Holyoake. Auf jeden Fall. Die Sieger, aber ja, die richtig auch, oder der eine große Name, den ich persönlich, wo ich immer gedacht habe, dann auch schon im Vorfeld, für was würde es wohl reichen? Joe Skipper ist zurück. Nach einer, sagen wir wie es ist, gebrauchten Saison, hat er selber gesagt, er wurde das halt ganz oft gefragt vor dem Rennen, ist er schon wieder zurück? Sehen wir in dieser Saison den Skipper, den wir schon so oft gesehen haben, der uns manchmal seiner Favoritenrolle gerecht geworden ist und ganz oft auch nicht, aber der immer wieder für Überraschungen auch gut war. Und er wusste nicht so richtig, wie er darauf antworten sollte, aber nach dem Rennen traut er sich zu sagen, ja, ich bin zurück.
Also ich glaube, nachdem, also er hatte ja wirklich 2022 und 2023 hatte er eigentlich schon ganz gute Jahre, vor allem 22, wenn man sich da angeguckt hat, Hawaii Fünfter beim Sub-7 Project war er auch sehr starker Contender von Christian Blumfeld, da kann man ja wirklich nichts gegen sagen.
Ja.
Hat dann aber schon so ein bisschen angefangen, ja, wahrscheinlich so ein bisschen zu strugglen im 2023. Also Challenge Rot war ja eigentlich noch ganz in Ordnung mit dem 5. Platz. Da war er jetzt auch gar nicht so unzufrieden. Hatte damals ja auch gesagt, dass er da die All-Time-Bestwerte für sich auf dem Fahrrad getreten hat. Auch wenn er da nicht unbedingt zu den schnellsten Radfahrern in dem Jahr gehörte. Aber dann halt schon bei der Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza komplett daneben gelegen. Also überhaupt nicht das hinbekommen, was er wollte. Und das hat sich dann irgendwie so, ja, schon ins letzte Jahr mit reingezogen und da mit 2 Did Not Finishes und wirklich eher so Rennen, wo er auch überhaupt nicht an seine Stärke kommen konnte, dass er da auf dem Fahrrad alles ausgespielt hat. Und er hat ja, wenn alles passt, hat er ja eine Rad-Lauf-Kombi, die ja nur wenige aufzeigen können. Und das war vielleicht jetzt schon wieder mal so ein kleiner Fingerzeig in Neuseeland, dass er es da hinbekommen hat, auf jeden Fall den schnellsten Radsplit zu liefern. Laufzeitmäßig war er da auf Platz 3, glaube ich. Und hat da auf jeden Fall gezeigt, dass es in die richtige Richtung geht. Und ja, wenn er da so leistungsmäßig vielleicht anknüpfen kann und diesen Schwung mitnimmt in die Saison, dann hoffe ich mal, dass wir da von ihm noch ein bisschen was sehen werden.
Ja, absolut. Ich find's ja auch immer lustig, also weil es einfach auch ein Typ ist, mit dem man immer gut umgehen kann auch und der auch nicht immer alles so ganz bitter ernst sieht und so weiter. Ich erzähle immer wieder gerne die Plastiktütengeschichte hier vom Ironman Hamburg, als ich alle fürchterlich verrückt gemacht habe vor dem Start und irgendwie alle ganz wie die Tiger im Gehege da um ihre Räder rumgetigert sind und dann alle schon in der Startaufstellung beim Schwimmen standen. Und dann irgendwann kam in Trainingshose angeschlurft Joe Skipper mit Plastiktüte und hat sein Rad fertig gemacht.
Ja, er nimmt ja auch die Community da von sich immer richtig gut mit, fragt immer nach Fotos nach dem Rennen und stellt da den Dropbox-Ordner zur Verfügung oder den Google Cloud-Ordner. Auf jeden Fall ein Athlet, der seine Meinung hat, der auch viel ausprobiert, sich ja auch so ein bisschen selber coacht und da eventuell jetzt wieder so ein bisschen die Balance findet, dass er da vorne angreifen kann. Schwimmzeitmäßig ist wahrscheinlich immer noch alles so in dem Rahmen, wie es vorher war. Aber für ihn ist halt wirklich wichtig, dass er da die Rad-Lauf-Kombination hinbekommt. Und wenn es da an irgendeiner Ecke ein bisschen hapert, dann sieht es natürlich auch immer gleich schlecht in den Ergebnissen aus. Man muss jetzt auch sagen, dass ja die Feldstärke in Neuseeland natürlich nicht ganz so war.
Ja.
Dennoch mit Mike Phillips und Jack Mody sind ja auch zwei, die mit auf dem Podium waren, die ja keine Unbekannten sind und auch ziemlich in dem Zeitenbereich von ihm unterwegs waren. Aber dennoch, glaube ich, kann das ganz gut einschätzen und erstmal einen Podiumplatz auch in so einem Rennen. Man muss sich so ein Podium halt erstmal immer holen. Von daher gut
ist
abgeliefert.
Ist ja auch ein Vielstarter. Von daher schauen wir mal, wo es ihn so hin verschlägt diese Saison und wo wir ihn noch überall sehen werden. Bei den Frauen sicherlich ein Name, der sehr prominent ist und auch wieder vorne mitgespielt hat, Fenella Langridge, die irgendwie mit einer Verletzung, glaube ich, zu kämpfen hatte, haben die Veranstalter gesagt, aber ja.
Ja, immer noch. Sie hatte ja auch nach der Weltmeisterschaft, da war es ja auch nicht so hundertprozentig letztes Jahr in Nizza, sie hatte, glaube ich, eine Laufverletzung an der Achillessehne, bin ich der Meinung, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Auf jeden Fall hatte sie da auf jeden Fall ziemlich versucht, dran zu arbeiten. Aber so richtig kommt sie, finde ich, auch nicht. Also man erwartet immer ziemlich viel von ihr.
Ja, weil sie natürlich immer vorne mit dabei ist. Ne? Es ist so ein bisschen, kommt halt relativ gut vorne in die Spitze und dann ist halt immer die Frage, reicht's am Ende?
Richtig.
Diesmal leider nicht.
Diesmal nicht. Ja, ich, also mir sind auch immer noch so ein bisschen die Bilder von der Challenge Rot im Kopf, wo sie halt als erste aus der Wechselzone gegangen ist, wo sie Anna Haug dann auch auf dem Fahrrad so ja, ein bisschen distanzieren konnte. Das finde ich, waren auch noch so Bilder oder was. Sie konnte sie auf dem Fahrrad nicht distanzieren, aber sie konnte ja ihren Abstand damals halten, weil sie vom Schwimmen einfach einen ziemlich guten Vorsprung mitgebracht hat. Das ist halt immer noch so der Punkt, der einem da so im Kopf bleibt, aber ja, nichtsdestotrotz, glaube ich, muss sie da gucken, dass sie da ja, so den Kopf ein bisschen aus der Schlinge rauskommt und da vielleicht wieder in so einen Modus kommt, wo sie vielleicht alle drei Disziplinen auch komplett durchbringt, wenn sie verletzungsfrei ist, aber im vergangenen Jahr jeweils oder keine Podiumsplatzierung. In Hamburg ist sie vierte geworden, war dann auf jeden Fall mit in Nizza, wo sie quasi beim Marathon ja dann nicht alles zeigen konnte, aber ja, wenn es jetzt eben schon beim Ironman Neuseeland dann so früh in der Saison anfängt, haben wir ein ähnliches Problem fast wie bei Sam Laidlaw, dass einem dann eventuell so ein bisschen alles ja, wegrennen kann, zeitplanmäßig. Ja.
Möglicherweise sagen wir aber auch einfach, es ist noch ganz, ganz früh im Jahr und es gibt noch so viele Rennen, bei denen man was machen kann. Das hoffen wir natürlich, da drücken wir die Daumen. Aber ja, wir haben es gesagt, immerhin ein erstes Ironman-Rennen hat wieder stattgefunden und das gleich mit ein bisschen Aufregung, denn es gab noch ein bisschen Regeländerungen vorneweg. Gab und gibt, muss man fast sagen. Ja,
ja, zum Glück, ich glaube, alle vor Ort waren noch recht entspannt, dadurch, dass es für sie gar nicht so hart in getroffen hat, dadurch, dass es jetzt erst ab Mitte März losgeht. Die konnten noch komplett in den alten Regularien fahren. Aber ja, World Triathlon, Ironman, DTU haben alle ihre neuen oder alle ihre Regelwerke überarbeitet. Teils mit ja einfach nur ein paar neuen Formulierungen und teils aber auch mit Regeländerungen, wo ja ganz schön gerudert wird, wenn man das so sagen kann, weil es dann doch zu Formulierungen und Aussagen kommt, die nicht ganz so klar sind oder vielleicht klar gemeint sind, aber in der ja, Age-Gruppe oder insgesamt Triathlon-Community schon nicht so gut ankommen, was halt hauptsächlich die ja, Sachen mit der Verpflegung, Hydration-System quasi betrifft. Also so hat die DTU zum Beispiel einfach auch schon mal definiert, inwiefern diverse Athleten jetzt gewertet werden. Das wurde einfach ganz klar definiert und ist mit reingekommen, dass zum Beispiel diverse Athleten, also dass es quasi das dritte Geschlecht gibt, aber es weiterhin nur zwei Wertungen gibt und quasi jemand, der sich als divers meldet, bei den Männern gewertet wird. Ist jetzt einfach komplett aufgenommen worden und steht jetzt so mit drin. Und dann zum Beispiel die Schuhänderung ist jetzt gar keine neue, die zählt ja zum Beispiel nicht für die DTU,
genau.
Sondern nur für die Ironman-Rennen, weil Ironman sich an World Athletics hält und da ist es auch nur so gewesen, da gab es ja auch so ein bisschen Aufruhr bei den Age-Groupern, da war es nur so, dass eben bei den Schuhen eben ja, neue Schuhe definiert worden sind, die verboten sind, weil sie eben den Regularien nicht entsprechen, aber da ist es wirklich sehr klar definiert eigentlich.
Das kann man so sagen, genau. Und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Genauso klar ist auch, und da haben wir auch schon hinter uns, sind die Verkürzungen der Zeitstrafen. Das ist alles quasi ja durchgegangen. Es gibt auch da wieder Ausnahmen. Bei der PTO haben wir gesagt, es ist einfach, gibt es ein anderes Regelwerk, was da noch anhängt, den Wettkampfbestimmungen hinterher. Da haben wir schon drüber gesprochen. Aber du hast es eben angerissen, die größten Neuheiten, und das sorgt auch am meisten für Aufsehen, sind halt die, ja, Definitionen dessen, was noch erlaubt ist und was nicht, was so, ja, Flüssigkeitstransport und wo man überall Flaschen am Fahrrad anbringen kann, denn das muss man ja tatsächlich sagen, das hat natürlich in der letzten Saison wilde Blüten geschlagen, nachdem eben, ja, die Variante, ich stopfe mir das alles vorne in den Anzug, unterbunden wurde, hat man Wege gefunden, das aerodynamisch am Fahrrad zu platzieren und gerne auch viel mehr Flaschen, als man eigentlich braucht. Und dann wurde da klar, glaube ich, man muss von den Regelhütern, hat man das Gefühl gehabt, man muss da Einhalt gebieten, damit da keine Raumschiffe mit Flaschen entstehen, sozusagen. Und mehr Flaschen als Fahrrad am Ende über sind, aus aerodynamischen Gründen. Und ja, das hat man jetzt versucht und wir haben uns das im ersten Durchgang angeguckt und haben gedacht, so ja, okay, das ist ziemlich klare Aussagen, aber ganz so klar scheint es noch nicht zu sein.
Ganz so klar ist es nicht und man muss auch nochmal unterscheiden, Ironman geht quasi den Regularien oder der, weiß ich nicht, Vorgabe, auf jeden Fall geht Ironman quasi den Regularien von World Triathlon nach. Die sind ziemlich identisch, die beschreibt einfach, dass eben an der Front maximal 2 Flaschen mit jeweils 1 Liter installiert werden dürfen, also maximal 2 Liter Gesamtvolumen. Da wird bei Ironman auch noch davon geschrieben, dass quasi die Extensions nicht länger sein dürfen als das vordere Ende vom Rad.
Genau.
Also das sind quasi erstmal so das, was das vordere Cockpit angeht. Das ist so ganz klar definiert. Fürs Rahmendreieck unterscheiden sich DTU, World Triathlon und Ironman nicht. Da darf rein theoretisch innerhalb des Fahrradsrahmens dürfen Flaschen platziert werden und gut ist.
Ja.
Und dann kommt quasi noch die Regularie hinter dem Sattel. Da ist es so, da unterscheiden sich die DTU und Ironman erstmal in der Anzahl der Flaschen auch nicht. Das heißt, man darf auch 2 Flaschen hinter dem Sattel platzieren. Beide jeweils auch mit 1 Liter Volumen.
Aber eben nicht mehr 4 oder genau. Wie viel auch immer man da unterbringen kann, genau. Aus aerodynamischen Gründen.
So ist es. Also es dürfen nur noch 2 Flaschen mit maximal 1 Liter verwendet werden und es darf aber noch zusätzlich ein Halter, wie man es Behältnis, für Material darf auch noch hinterm Sattel platziert werden. Also im größtmöglichen Fall dürfen halt 3 Gegenstände hinter dem Sattel platziert werden, wovon aber 2 nur Flaschen sein dürfen mit jeweils 1 Liter. Jetzt ist es aber so, dass die DTU die Regularien ja versucht hat, nochmal ein bisschen enger zu schnüren oder vielleicht wirken sie auf den ersten Moment strikter als die von Ironman und World Triathlon. Da ist aber der Versuch da, dass es eben einfach eine klarere Richtlinie für die Schiedsrichter gibt. Mhm. Vielleicht können sich so einige an die Szenen aus letztes Jahr Rot erinnern, wie dann auf einmal ein Regelhüter da ist, der für den ist die Definition oder ist die Auslegung so von der Flaschenplatzierung und für den anderen Regelhüter ist die Flaschenauslegung in die andere Richtung.
Ja.
Dann kommst du auf einer Seite, kommst du mit der Flaschenlagerung in die Wechselzone und bei dem anderen wirst du abgewiesen. Deshalb ist es so, dass dort eigentlich ist nur noch mal ein Ticken genauer definiert wurde, um eben den Schiedsrichtern bessere Handhabung zu geben. Jetzt ist es so, dass diese genauere Definition halt dazu führt, dass eben gewisse Klarstellungen von Seiten der DTU auf jeden Fall noch nötig sind, weil eben einige Regeln ja ein bisschen undurchsichtig erstmal wirken, vielleicht von der Definition her, wenn man sie als erstes liest, eben nicht ganz klar sind. Und da sind wir auch schon beim ersten Punkt, der sich von der DTU und von der Ironman-Regel oder wo sich die beiden unterscheiden. Zum Beispiel sagt Ironman, dass eben vorne maximal 2 Flaschen mit jeweils 1 Liter, also 2 Liter, platziert werden dürfen. Bei der DTU ist es genauso, aber da darf die Frontflasche nicht über das bewegende Element des Steuerrohrs gehen.
Ja.
Also damit heißt es, dass laut DTU-Regeln alle Flaschen, die quasi in den Brustraum sozusagen eindringen.
Ja, und sei es nur um wenige Zentimeter.
Sei es nur um wenige Zentimeter, verboten sind. Das heißt, alle rotierenden Gegenstände müssen vor der Achse des Steuerrohrs sein.
Ja.
So, und das ist quasi eine wesentlich strengere Regelung als bei Ironman. Was dazu führen würde, dass wir bei einem Ironman, wo es erstmal nach Ironman-Regeln gilt, aber Ironman zum Beispiel Hamburg, Frankfurt, Kraichgau, das wären dann Rennen, wo aber gleichzeitig auch noch striktere Regeln der DTU gelten. Also wir fahren nach Ironman.
Aufgrund des Meisterschaftsstatus.
Generell.
Oder generell.
Weil es dann quasi nach DTU-Regeln,
deutsche Regeln,
da so durchgeführt wird. Das heißt, Schuhregel gilt, weil es Ironman ist, aber die Flaschenregelung muss dann quasi nach der deutschen Sportordnung durchgeführt werden. Das würde bedeuten, dass wenn ich quasi ein Ironman-Rennen außerhalb Deutschlands durchführe, kann ich meine Flaschen vorne platzieren, wie ich möchte. Von der Sache her bin ich in Deutschland, muss quasi die Flasche vor dem Steuerrohr sein.
Genau, und jetzt mutmaßen wir einfach mal, das Ding ist noch nicht durch, weil es natürlich auch Material betrifft, was schon seit teilweise Jahren, Monaten im Umlauf ist und von den Herstellern nach den bestehenden Regeln sozusagen in Verkehr gebracht wurde. Also wir reden hier nicht von selbstgedruckten wilden Konstruktionen, sondern von Rädern, die man besten Gewissens und mit der Erlaubnis gefahren hat und die auf einmal verboten sein würden, wenn das denn so streng umgesetzt würde. Und das sorgt natürlich jetzt gerade ein bisschen für Nervosität. Und deswegen meine Prognose, das Ding ist noch nicht durch.
Genau. Nach Rücksprache, das Ding ist noch nicht durch. Da muss es auf jeden Fall noch Klarstellung geben. Es gibt auch noch Gespräche, inwiefern, in welche Richtung es gehen kann. Die Sache ist, dass auch nicht nur bestimmte Fahrräder erlaubt werden können oder eine bestimmte Vorrichtung, ja, sondern wenn es quasi in die Richtung erlaubt wird, dann in dem Sinne auch für Drittanbieter oder eben für einen Selbstdruck etc. Also dann ist quasi dieses gesamte…
Da wird kein Unterschied gemacht.
Da wird kein Unterschied gemacht.
Da werden wir da an alte Gespräche und alte Folgen, die wir darüber auch schon geführt haben, dass sie gesagt haben, das kann der Schiedsrichter in dem Moment ja gar nicht überblicken. Ist das ein selbstgebautes Teil? Hat er das irgendwo gekauft? Ja oder nein? Sondern deswegen, es muss ein Regelwerk geben, was quasi das alles vereint. Und dann muss dann entweder alles drunter Platz haben oder eben es muss verboten sein.
So ist es nämlich auch mit Trinksystemen, wie zum Beispiel beim Specialized Shift Tree. Da ist es ja so, dass quasi in diesem Schwert auch ein Wassertank ist. Der zählt quasi mit zu dem Fahrrad und wird nicht verboten. Aber so gibt es Fahrräder, die eben vorne ein integriertes Trinksystem haben, was man an den Lenker klippt, wo aber ein Teil von diesem Trinksystem dann mit in den rotierenden Raum übers Steuerrohr hinausgeht und damit wäre das verboten.
Ja.
Genauso gibt es zum Beispiel Trinksysteme, die man auf den Extensions oben platziert. Laut Regularien ist es so, dass quasi die Halterung nicht die Breite des Vorbaus überschreiten darf. Und damit fallen auch schon ganz viele Halterungen einfach weg, weil die ja auf den Extensions platziert werden. Und welche Extensions sind quasi nur so breit wie der Vorbau. Also gibt noch einigen Klärungsbedarf wahrscheinlich, Nachbearbeitung und Klarstellung, sodass es für alle eindeutig ist und da auch wirklich für die Hersteller auch klar ist, in welche Richtung es gehen kann, weil man sieht es zum Beispiel bei der Regularie, dass zum Beispiel auf dem Oberrohr auch keine Flasche mehr platziert werden darf. So würden zum Beispiel neue Fahrräder wie von Factor erstmal darunter fallen, weil dort das Trinksystem komplett auf dem Oberrohr platziert wurde.
Ja.
Und da braucht es dann ja von der oder auf jeden Fall eine Sondergenehmigung oder eine Anfrage bei der Regelkommission und demnach ist dann die Frage, wie weit es verwendet werden darf, weil es dabei steht, dass auf dem Oberrohr quasi nur noch was platziert werden darf, was maximal eine Höhe von 10 cm mitbringt und es darf auch nicht mit Flüssigkeiten gefüllt sein, sondern es darf Nahrung und Werkzeug, Pannmittel sein.
Da geht es ja schon los. Da ist Gelflüssigkeit zum Beispiel.
Gelflüssigkeit, genau. Da kommt es dann so ein bisschen auf die Definition der Viskosität wahrscheinlich an. Ab wann ist etwas flüssig, ab wann ist Nahrung? Das sind halt so die Punkte, wo auf jeden Fall eben noch eine Klarstellung gemacht werden muss, damit es für alle eindeutig ist. Ja, da wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern oder auch Absprache zwischen den einzelnen Veranstaltern, zwischen dem Verband und dem wahrscheinlich Hersteller Welttriathlonverband geben, damit da eine einheitliche Regel gefunden werden kann, damit eben keine UFOs im Verkehr sind und auch einmal eine klare Richtlinie für die Schiedsrichter da ist und aber auch eine hohe Sicherheit für die Athleten.
Ja, und für die Hersteller auch am Ende, ne? Weil ich meine, die planen und weit voraus, Jahre voraus irgendwie mit Dingen, die ja von dem sie annehmen, dass sie quasi, also sie müssen ja von dem aktuellen Regelwerk ausgehen, ne? Und das wird noch sehr, sehr spannend. Wir bleiben da auf jeden Fall dran, auch aus eigenem Interesse. Denn auch wir fahren Fahrräder und müssen uns an diese Regeln dann halten. Und schauen wir mal.
Das Lustige ist ja, also letztendlich, diese strengen Regeln sind erstmal DTU-Regeln. Das heißt, wirklich außerhalb Deutschlands sind die erstmal nicht geltend.
Ja, aber ich starte ja nur in Deutschland.
Ja, ja, genau. Aber das Lustige ist, wenn du dir jetzt echt angeguckt hast, da sind jetzt die Regeln rausgekommen und du siehst quasi einen Post nach dem anderen, Vincent-Louis war im Windtunnel, Caroline Pohle war auf der Bahn. Yep. Und du siehst bei allen Profis, die da irgendwie was posten,
überall.
Eigentlich alle sind erstmal mit illegalem Material unterwegs, wenn sie quasi in Deutschland starten würden. Und dann denkst du dir auch so, geile Sitzposition, aber
schauen wir mal.
Genau, schauen wir mal.
Ja, also das wird auf jeden Fall spannend. Wir können jetzt hier heute noch keinen Abschluss bieten. Da bleiben wir auf jeden Fall nochmal dran. Da müssen wir in die Zukunft gucken. Und mein Gefühl ist aber, dass das relativ schnell entschieden werden muss, weil es ja demnächst losgeht mit offiziellen Veranstaltungen, auch in Deutschland irgendwann. Das Wetter sieht gut aus, also.
Ja, es muss auf jeden Fall.
Jetzt raus.
Ja, es muss eine Einheitlichkeit gefunden werden. Ich weiß gar nicht, wie es beim Duathlon ist, ob der Duathlon auch den DTU-Richtlinien.
Ja, jetzt hast du hier Salz in die Wunde, gell? Aber da kommen wir vielleicht gleich.
Aber da steht ja der Wettkampf als erstes an. Ja, auf jeden Fall spannend, in welche Richtung es geht. Ich meine, die DTU hat da, glaube ich, auch mit den Regelkommissaren wirklich gerade allerhand zu tun, weil nach der Veröffentlichung da wirklich bei den Ehrenämtern dann das Telefon auf einmal nicht mehr stillstand. Und da muss jetzt eben wirklich Klarstellung, Nacharbeitung und die gemeinsame Findung zwischen Ironman, World Triathlon und der DTU, glaube ich, gefunden werden, damit es da passt.
Sehr gut. Da haben wir ein Auge drauf. Kurz nochmal zum Abschluss ein paar Dinge, die nicht unerwähnt bleiben sollen. Wir haben ja immer in unserer, ich will schon fast sagen, beliebten Rubrik, wer startet wo, endlich einen weiteren prominenten Namen, den wir verkünden können. Laura Philipp hat bekannt gegeben, dass sie in Rot startet.
Weltbestzeit, was sagst du?
Möglich, sage ich. Ja, nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob sie es darauf angesetzt hat. Ich bin, es ist wahnsinnig schwer, glaube ich. Also ich kann mich da immer nur wiederholen. Ich war ja schon, nachdem Daniela Rief die neue Weltbestzeit aufgestellt hat, extrem geflasht davon und auch von der Art und Weise, wie sie das geholt hat, dass das Anne Haug gelungen ist, da nochmal einen draufzusetzen und zwar deutlich einen draufzusetzen. Das ist natürlich schon ein echtes Fund und jetzt ist wirklich die Frage, kann man das noch toppen? Kann sie, ich schätze Laura Philipp nicht so ein, dass sie im Vorfeld sagt, ich will eine neue Weltbestzeit holen. Haben wir ja schon gesehen in Rot, Jan Frodeno hat es damals so gemacht, aber selbst dem ist es dann am Ende zu viel geworden. Der wollte da auf das Wort Weltbestzeit nicht mehr angesprochen werden zum Schluss.
Oh, es ist ja auch eine mega Bürde. Also ich meine, sie kommt als Ironman-Weltmeisterin dahin. Ich glaube, das ist einfach so für ihre Saison, dass sie da schon relativ entspannt gucken kann, ja. Entspannt planen kann.
Die entspannteste, Entschuldigung, genau. Wenn ich dazwischen rede, aber wirklich.
Absolut die entspannteste und das kann natürlich absolut Vorteile mitbringen, aber wenn man dann eben wie bei so einem Rennen der Challenge Rot eben sagt, hier, ich trete nur an, wenn ich die Weltbestzeit hole oder das ist mein Ziel, dann hat man da schon wieder ganz schön viele Augen auf sich gerichtet und erhöht den Druck so ein bisschen unnötig. Von daher, ja, wahrscheinlich lieber mit dem Blick auf Sieg und dann darauf gucken, was kommt, anstatt da direkt so einen markigen Spruch rauszuhauen.
Ja, genau. Und das hat sie natürlich auch noch nicht getan. Und wer weiß, ob sie es tun wird. Sie hat ja schon mal einmal an der alten Weltbestzeit hier in Hamburg schon mal gekratzt um wenige Sekunden. Und da konnte man zig Gründe an dem Tag finden, also gute Gründe, warum das nicht geklappt hat. Also es war wirklich haarscharf, dass sie da über die Weltbestzeit von Hamburg später gesprochen worden wäre. Ja, das hat in diesem Fall ja, halt nicht geklappt. Rot jetzt wieder eine ganz andere Geschichte. Aber du sagst es natürlich, der Rotsieg ist natürlich was, das schreibst du dir auf deinen Briefkopf, das bleibt da für immer. Das ist einfach eine riesen Hausnummer. Und deswegen nochmal, um das nochmal klar zu sagen, sie kann deshalb die entspannteste sein, weil ja eben auf dieser Grund dieser neuen Regelung sie als Ironman-Weltmeisterin nicht mal mehr validieren muss. Also sie kann jetzt theoretisch rot machen und kann danach wieder sagen, das wird sie wahrscheinlich nicht tun, schätze ich mal, aber theoretisch könnte sie sagen, bye bye, wir sehen uns auf Hawaii. Und da verteidige ich meinen Titel. So, ne? Dass das Fokussieren bei ihr fantastisch funktioniert, hat sie letztes Jahr gezeigt. Aber ich meine, klar, Profi-Triathletin heißt, man will auch ein paar Rennen machen. Nehme ich an, aber es ist ja schon mal ein Fingerzeig. Später Saisonstart, sie nimmt diese Möglichkeit wahr, denn ansonsten kann ja Rot auch immer in Anführungszeichen auch ein Risiko sein, weil es ist eine weitere Langdistanz, die dir nicht dafür hilft, Weltmeisterin zu werden am Ende. Ja, Wir werden sehen. Finde ich auf jeden Fall mega spannend. Sehen wir eine neue Weltbestzeit? Schauen wir mal. Keine Ahnung, da mache ich mir später nochmal drüber Gedanken.
Ist auf jeden Fall Ihr dritter Start. Erste Teilnahme, dritte, zweite Teilnahme, zweite. Logische Konsequenz, wenn man das so weitergeht. Ja, auf jeden Fall, Weltbestzeit hin oder her, sie wird auf jeden Fall als eine der Favoritinnen am Start sein.
Voll gemein, dass wir sie jetzt hier mit der Weltbestzeit in Verbindung bringen, obwohl sie das nie gesagt hat.
Das stimmt. Wir bringen sie lieber mit dem Sieg ins Spiel als.
Genau, und wir wissen ja auch noch nicht in Gänze, gegen wen sie antritt. Deswegen ist das natürlich auch noch das spielt ja durchaus auch nochmal eine Rolle, welche Namen da noch so aufschlagen können. Aber ich glaube, es zeichnet sich bei den Frauen ab, einfach deswegen, weil wir auch schon andere gehört haben, Cat Matthews zum Beispiel, die nicht diesen Weg geht, und das sind ja so die üblichen Verdächtigen, sagen wir mal, die so um den Titel mitspielen. Wo wir es noch nicht wissen, ist, was mit Lucy Charles Barclay. Da haben wir nichts gehört, da gibt es keine Infos zu. Daniela Rief ist zurückgetreten. Da gucken wir mal, wen sie noch so als Konkurrentin da bekommt.
War Cat Matthews schon mal in Rot? Das weiß ich gar nicht genau.
Nein, ich glaube nicht.
Also ihr Mann ist auf jeden Fall schon mal gestartet, das weiß ich, aber ob sie...
Naja, und ihr Coach ist dann natürlich auch Stammgast, aber das gucken wir noch nach, das wissen wir doch. Natürlich nicht auswendig, aber vielleicht können wir das...
Sie ist noch nie in Rot gestartet.
Ja, genau. Also. Und fällt ja auch dieses Jahr für sie aus. Sie hat Hamburg angekündigt. Und Hamburg ist ein gutes Stichwort. Es ist neben diesen ganzen wahnsinnigen Rennen, über die wir schon gesprochen haben, sprich Südafrika, Oceanside, Ironman Texas, Frankfurt, wo sich schon wahnsinnige Starterfelder abzeichnen, obwohl noch kein einziges davon veröffentlicht ist von Ironman, aber weil schon so viele gesagt haben, wir gehen dahin oder wir gehen sogar dahin und dahin, dass man da jetzt schon weiß, es wird fantastisch. Wo man noch nicht so viel weiß, ist eben von der Europameisterschaft der Frauen. Da wissen wir, Cat Matthews, ich glaube, Daniela Bleimel hat es auch anvisiert, Jackie Herring glaube ich auch. Mal gucken, wer da sonst noch dazukommt, ne?
Auf jeden Fall. Ich finde, Ironman Hamburg ist richtig spannend, auch einmal, weil es zeitlich ziemlich gut gelegen ist. Ironman Pro Series haben wir ja letztes Jahr auch gesehen, dass da ganz gut was kommen kann. Und vielleicht so als Sicherheit für viele Profi-Athletinnen und auch Age-Grupper, vielleicht haben die sogar noch mehr mit der Hufe geschart als die Profi-Triathletinnen, die kommen. Ironman hatte ja vor einiger Zeit die neue Strecke veröffentlicht für den Radkurs.
Genau, haben wir hier noch gar nicht drüber gesprochen, ja.
Haben wir noch gar nicht so richtig drüber gesprochen. Also es bleiben zwei Runden, es bleiben knappe 180 Kilometer. Ich glaube, am Ende sind es irgendwie 178 oder so, also minimal kürzer. Und im Verhältnis zum vergangenen Jahr ändert sich so ein bisschen. Da war es ja schon so, dass etwas kritisiert wurde, dass da so ein Teil immer sehr holprig ist, Richtung Tiefstadt quasi, wenn man wieder in die Stadt zurückfährt. Der Teil zum Beispiel entfällt, weil man einfach vorher, bevor man quasi weiter geradeaus fährt, das ist so der Punkt, wo man normalerweise an den Deich kommt, also man kommt so Richtung dieser Schleuse und biegt dann auf den Deich ab. Dort ist es auf dem Rückweg so, dass man eben eine nicht ganz 90-Grad-Kurve nimmt und dann fährt man eine längere Gerade Richtung der B5, müsste das so, glaube ich, sein.
Voll der Hamburg-Deep-Dive irgendwie. Alle, die sich nicht auskennen, sind jetzt total raus. Aber es betrifft natürlich viele, ne? Hamburg, eins der größten Rennen, immer sofort ausverkauft. Das ist schon auch im Ironman-Kosmos wirklich eine Besonderheit. Einfach, weil das Rennen so krass beliebt ist. Und natürlich auch, es hat ja mittlerweile, soll man sagen, traurige Tradition. Wir haben schon oft drüber gesprochen, dass es quasi jedes Jahr eine neue Radstrecke geben muss, aufgrund unterschiedlicher Gründe jedes Richtig. Mal. So auch dieses Mal eine neue, aber da wartet man natürlich drauf.
Auf jeden Fall. Also es ist nicht die B5, sondern es ist der Ring 2, so rum. Aber dadurch, glaube ich, kann die Strecke schon einen Ticken schneller werden. Auch so diese 180-Grad-Kurve in Bergedorf wurde weggenommen. Das heißt, man ist jetzt ein Stückchen länger oder schon eine ganze Ecke länger am Deich unterwegs, fährt den bis nach Altengamme hoch. Also es ist schon eine ganze Ecke mehr, die man am Deich hochfährt. Und fährt dann von oben nach Bergedorf, wo vorher quasi so ein seitlicher Stich war im vergangenen Jahr und dann so eine Out-and-Back-Straße oder Kurs. Von daher, wenn ich es jetzt so einschätzen müsste, würde ich sagen, sind die Veränderungen auf jeden Fall positiv für die Geschwindigkeit. Und hängt natürlich auch immer so ein bisschen von der Windrichtung ab, aber wenn das der Kurs im letzten Jahr gewesen wäre, würde ich sagen, hätte er auf jeden Fall schneller sein können.
Ja, man merkt, du hast gute Erinnerungen noch, also alles hängen geblieben, das heißt keine Sauerstoffschuld eingegangen unterwegs, das hat sich alles verfestigt und unsere Kollegin Anna Bruder war auch schon unterwegs, für die ist das auch wichtig und die ist, glaube ich, mit einem Grinsen von der neuen neu asphaltierten Strecke zurückgekommen und hat gesagt, das ist mal richtig gut.
Ja, also es war ja wirklich kein langes Stück auf dem Weg zurück, aber ich fand es eigentlich so ganz nett, weil du durch so eine enge Gasse gefahren bist. Ja, so, ich zeige hier gerade so eine Schlängellinie. Ja. Man hat sich da wirklich so ein bisschen lang geschlängelt, aber der Asphalt da war wirklich
brutal. Es hat echt gerumpelt und geklappert schlecht. Und alles. Es war wirklich hart.
In der zweiten Strecke oder in der zweiten Hälfte war es dann schon gestauter, überall Flaschen und dann irgendwie da langschlängeln. Von daher definitiv die richtige Entscheidung und eine gute Wahl, dass sie es da so getroffen haben. Und es ist ja jetzt sogar so, dass sie dann diesen Teil, den man im vergangenen Jahr an der Regattastrecke vorbeigefahren ist, fällt ja wieder auf das gleiche Wochenende mit den Ruderern. Das umgeht man auch. Da fährt man jetzt in dem Sinne auf der anderen Seite der Regattastrecke lang. Auch so ein bisschen geschlängelter durch das Schwadenland. Ist aber, glaube ich, jetzt nicht so, dass es langsamer wird dadurch.
Und also, schnell war es vorher schon.
Also die Strecke bleibt flach, windanfällig und die Veränderungen waren minimal. Ich glaube, sie sind auf jeden Fall in die richtige Richtung gemacht worden. Gerade wenn man so diese Problematik mit den Ruderern sieht und diese Problematik mit der schlechteren Straße. Von daher bin ich sehr gespannt.
Ich auch. Wir freuen uns wahnsinnig. Und das ist noch Zukunft von Musik im Sommer. Lars, muss ich dich noch in eigener Sache fragen. Du hast das Stichwort Duathlon ja schon fallen lassen. Ich bin ganz stolzer Nominierter meiner Altersklasse für die Duathlon-Weltmeisterschaft. Und wer jetzt anfängt zu grinsen, ja, ich bin nominiert, weil sich nicht genug andere schnelle Leute gemeldet haben. Deswegen habe ich einen Platz bekommen in meiner Altersklasse. Spielt aber keine Rolle. Ich werde alles geben, denn es ist das erste Mal in Schwarz-Rot-Gold. Und wenn ich hier jemanden sitzen habe, der bei Olympia war, muss ich dich einmal fragen, wie fühlt es sich an, mit Schwarz-Rot-Gold zu starten?
Also, es war das allererste Mal, man kann ja, oder ich kann von zwei ersten Malen sagen. Einmal überhaupt das erste Mal ins Nationalteam zu kommen, war ein Riesending. Da ging es wirklich darum, dass man so diesen Adler auf der Brust hat, weil unsere Sportkleidung war immer so, dass der Adler auf der Brust war mit so einem roten Brustring. Ja. Und das war so dieses Ziel, weil halt die Ausrüstung eben auch irgendwie so ein richtiges Identifikationsding ist und darauf hat man hingearbeitet und es ist auch so das Erste, was man bekommt, also das bekommst du ja vor dem Start überhaupt, also dass du wirklich so eine gewisse Zugehörigkeit halt für die Mannschaft hast und das andere Mal so diese große Zugehörigkeit zu der Mannschaft, da hatten wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, so mit dieser Olympia-Qualifikation und der Einkleidung da geht es halt auch darum, dass man die Einkleidung bekommt. Von daher, ich finde das wirklich, egal wie man sich qualifiziert, ob eben durch Meldung oder durch Qualifikation, weil sich dann mehr gemeldet haben, aber du musst ja auch erstmal eine gewisse Leistung erbringen, dir den Mut haben, dich zu melden.
Oder Größenwahn.
aber nichtsdestotrotz finde ich, ist das so ein Riesending, dann bei so einer Veranstaltung Teil vom Team Deutschland zu sein und da eben mit den Nationalmannschaftsfarben an den Start zu gehen und du machst das ja dann nicht nur für dich, sondern repräsentierst da ja wirklich dann auch die Nation.
Jetzt bin ich noch ein bisschen mehr aufgeregter, als ich sowieso schon bin. Ich werde tapfer weiter fleißig trainieren und werde alles geben auf jeden Fall und werde ich auch noch ein bisschen was darüber erzählen, ganz bestimmt. Ich habe jetzt ein neues Thema, am 27. April ist es soweit und dann geht's los in die Saison. Wie gesagt, das erzählen wir später nochmal, aber ich bin sehr aufgeregt Und wir gucken mal. Wir reden auch bestimmt irgendwann nochmal über deine Ziele, wenn sich das alles mal so ein bisschen, also, bisschen konkretisiert hat.
Ja, mit der Nationalmannschaft kann ich da nicht mithalten, aber nein. Also ich finde es wirklich, so ein Teil vom Team zu sein, gerade dann
mit. Du könntest dich doch für die Altersklasse auch nochmal. Nochmal in die, hier alles in die Waagschale werfen.
Könnte ich, glaube ich, sogar machen, ja.
Ja, ja, klar.
Ich weiß gar nicht, wo ist die, ist es nicht sogar in Australien dieses Jahr, die Langdistanz-Weltmeisterschaft von World Triathlon?
Oh, das gucken wir nochmal nach. Das müssen wir nochmal nachgucken. Haben wir bestimmt auch auf trimark.de mal alle Weltmeisterschaften, haben wir, glaube ich, auch schon mal raus. Findet man natürlich aber auch sonst auf der Seite der DTU. Da kann man, da sind alle WM-Rennen auch in allen anderen Disziplinen, Duathlon und was man noch alles so machen kann, auch alle Triathlon-Distanzen, ist da alles aufgelistet mit allen Bewerbungsfristen für die unterschiedlichen Rennen. Und ja, damit machen wir, glaube ich, heute erstmal einen Deckel drauf.
Machen wir einen Deckel drauf. Sehr schönes Thema zum Abschluss.
Ja.
Weißt du, wann du den Einteiler bekommst? Ab wann
ich bekomme überhaupt nichts, den muss ich mir selber besorgen.
Oh nein!
Ja, das ist ja nicht Elite. Ich weiß gar nicht, Elite kriegt den wahrscheinlich. Ja, genau. Nein, das ist ja bei den Altersklassenmeisterschaften ist es tatsächlich so, da muss man selber halt dafür sorgen. Aber man ist verpflichtet, den Einteiler zu tragen. Von daher habe ich mir schon einen gesichert.
Also World Triathlon Long Distance World Championships sind übrigens in Pontevedra in Spanien am 29. Juni, damit wir das einmal nachgereicht haben.
Sehr gut.
Ja, aber nichtsdestotrotz, wir machen den Deckel drauf. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ich habe ihn noch nicht anprobiert, mal gucken, ob er passt. Ich muss noch ein bisschen mehr trainieren noch, aber ein bisschen ist noch. Ich traue mich noch nicht.
Aber nicht zu viel, weil so ein...
Das schlackert, meinst du, nachher am Ende?
Nee, aber so ein Aerobelly ist gar nicht so schlecht.
Ja, den kriege ich hin. Mal gucken, ich hoffe, er ist dann noch erlaubt. Also von daher, das werden wir auch weiter im Auge behalten. Und ja, jetzt drücken wir wirklich auf den Knopf. Macht's gut, bis nächste Woche. Schön war's.
Ciao.